Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans. Boris Palmer, der Tübinger OB, ist nicht nur Kommunalpolitiker. Er äußert zu vielen bundespolitisch relevanten Themen eine Meinung. Er steht auch nicht in erster Linie für das Lösen immobilienwirtschaftlicher Probleme. Kommunalpolitisch ist er etwa in jüngerer Zeit in Erscheinung getreten, als er eine Verpackungssteuer auf Einwegverpackungen durchgesetzt hat. Ich habe ihn neulich in der Talkshow bei Markus Lanz erlebt, wo es auch um Fehler in der Wohnungspolitik ging. Hier in der Limo sagte er dazu:
Ich habe uns auch eine der zentralen Antworten auf die Problemlage. Wir können den Markt insgesamt nicht entspannen, wir können ihn auch nicht ändern, wir können auch nicht die Preise drücken, die sind halt sehr teuer im Neubau insbesondere, und deswegen versuchen wir gezielt bestimmte Segmente zu bedienen. Wir bauen sogar als Stadt jetzt Wohnheime für eigenes Personal, vor allem für Kita-Personal.
Ich erinnerte mich, dass wir in unserer Zeitschrift Immobilienwirtschaft vor 5 Jahren einmal einen Beitrag über Tübingen veröffentlicht hatten, der beschrieb, wie Boris Palmer über das konsequente Anwenden sogenannter Baugebote Eigentümer leerstehender Grundstücke zu mehr Bauaktivität anstacheln wollte. Ist das gelungen? Wo gab es Misserfolge? Wo taugt Tübingen als Vorbild für andere Gemeinden? Jedenfalls stand mir Boris Palmer für diese Limo zur Verfügung. An dieser Stelle für alle die, die die Sendung mit Markus Lanz und ihm nicht gesehen haben, noch eine Anmerkung zum Ziegenmelker. Der wird nämlich ab und zu mal erwähnt, das ist ein Vogel, dessen Stimme auf dem Gelände der Tübinger Uniklinik einst gehört worden sein soll und der den dringend nötigen Weiterbau der Klinik verhindert, der Arme. Wenn er gewusst hätte, was er mit seinem Piepen auslöst, hätte er wahrscheinlich woanders gepiept, denn wirklich beliebt scheint er im Raum Tübingen jedenfalls nicht mehr zu sein. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
Der Baukongress ist Ihr Tor zu den spannendsten Innovationen der Bau- und Immobilienbranche rund um die Themen Nachhaltigkeit, Automatisierung und Digitalisierung. Hier treffen Visionäre auf Praktiker, um gemeinsam die Zukunft des Bauens zu gestalten und sich auf Augenhöhe auszutauschen. Nutzen Sie den 200€ Rabattcode LIMO und gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise.
Ja, Herr Palmer, ich freue mich sehr, dass ich jetzt heute hier in Tübingen bin. Ich hätte fast gesagt, willkommen zur Limo, aber willkommen müssten Sie sagen.
Ja, willkommen, ja, ich kann auch willkommen sagen.
Willkommen. Ich habe mich ja in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mir natürlich das Landsgespräch angeschaut, das wäre fahrlässig, wenn ich es nicht gemacht hätte. Und meine erste Frage heute an Sie ist, ob sich Herr Kretschmann denn schon gemeldet hat wegen des Ziegenmelkers.
Es ging ja zufällig an dem Tag der Sendung von Markus Lanz ein Schreiben ein des Staatsministeriums, also seines obersten Beamten, in dem dargestellt wird, dass der Ministerpräsident das Problem auch sieht und dass er die beiden zuständigen Ministerien gebeten hat, es zu lösen. Leider steht in dem Schreiben nicht so genau drin, wie das denn gelöst werden könnte. Also so richtig weiter sind wir nicht.
Ja.
Aber ich weiß aus dem zuständigen Regierungspräsidium, aus einem Gespräch dort, was ich auch schon vorher geführt habe, dass jetzt versucht wird, und das war meine ironische Formulierung, einen amtlichen Totenschein auszustellen. Also durch einen Gutachter, der ist beauftragt und läuft da jetzt rum, herauszufinden, ob der Vogel wirklich nicht mehr da ist. Und wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass er sich entweder unbekannt verzogen ist, abgemeldet ja. hat, nicht abgemeldet hat und halt weg ist oder halt doch von der Katze erwischt. Jedenfalls wäre es echt, wenn er wieder gesehen wird, ein Drama.
Ja, wobei es ist, ich glaube, wenn Sie, Sie können das auch nicht so ohne weiteres sagen, weil Sie sind ja auch ein Naturschützer oder Naturschützer ist für Sie ja wichtig. Ich meine,
ja, aber ich bin Populationsschützer und nicht sentimentaler Schützer eines Einzelexemplars. Ja. Und da finde ich, ist die Gesetzgebung irgendwie gravierend schräg. Außerdem gibt es in der Gesetzgebung keine Verhältnismäßigkeit beim Schutz einzelner Tiere. Und ich finde, wenn jetzt ein Privatmann irgendwie mitten im Habitat eines Ziegenmelders ein Wohnhaus hinstellen würde, würde ich auch sagen, verboten, lass es bleiben, kannst woanders bauen. Aber es gibt keinen anderen Ort,
Ich weiß.
Das Uniklinikum zu erweitern. Ja, es geht halt nirgendwo anders. Ja. Und wenn es eh klar ist, dass es da gebaut werden muss, dann muss man auch mal Ausnahmen machen können. Darum geht's eigentlich.
Also dieses Thema Ziegenmelker, Erwartungsland, das war das Ihre Kreation oder
was? Das Wort kommt von mir, aber ist natürlich nur eine Analogiebildung zu Wolfs Erwartungsland, was ich auch schon sehr lustig fand und das habe ich jetzt halt übertragen.
Ich sitze hier in Ihrem Büro, ich gucke hier aus dem Fenster, sehe den pittoresken Marktplatz und weiß, dass es nur die eine Seite der Medaille ist. Wir wollen uns ja hier heute in Tübingen ein Stück weit auch über das Thema Wohnungsmangel oder Mangel an bezahlbarem Wohnraum unterhalten. Wenn ich das jetzt mal so in den Raum werfe, Herr Palmer, wie ist es da, was kommt Ihnen da so direkt, was ist das größte Problem, ist es eher im Bereich des sozialen Wohnungsbaus oder ist es der frei finanzierte Wohnraum für die Mittelschicht, was ist so das Drängendste hier in Tübingen?
Also wenn man beliebig viel Geld hat, kriegt man auch in Tübingen eine Wohnung, der Markt ist da und es ist sogar so, dass das Angebot von Immobilien zum Kauf sich deutlich vergrößert hat, die bleiben länger mal in den Anzeigenlisten stehen. Also das geht schon und bei 92.000 Einwohnern haben ja auch 92.000 Leute eine Wohnung. Aber das Problem ist insbesondere der Bereich der Menschen, die knapp über der Unterbringungspflicht der Kommune liegen. Also noch Anspruch auf Sozialwohnungen haben, am Markt nichts finden, weil bezahlbar gibt es nichts. Der Markt gibt keine bezahlbaren Wohnungen mehr her. Und da kann man jetzt ganz einfach sagen, die Leute, die die Stadt am Laufen halten, können in Tübingen eigentlich nicht mehr wohnen. Es sei denn, sie haben eine Bestandswohnung und fliegen da hoffentlich nicht raus.
Und neue Wohngebiete gibt es hier nicht? Also sowas wie Freiburg, jetzt der Dietenbach-Gelände?
Rein theoretisch gibt es auch. Man hat in Freiburg, wenn ich das richtig sehe, da 15 Jahre lang rumdiskutiert und geplant. Wenn wir uns jetzt entschließen würden, das zu machen, wären wir in 15 Jahren auch soweit. So sind die Planungshorizonte für derart große Gebiete. Aber wir haben auch eine andere Strategie. Wir bauen seit vielen Jahren im Innenbereich, und das halte ich auch für besser, regelmäßig Wohnungen für etwa 1.000 Leute. Jedes Jahr eigentlich haben wir das geschafft und das wird auch die nächsten Jahre so bleiben. Und mehr Wachstum ergibt einfach keinen Sinn. In Tübingen würden auch 5.000 Leute morgen zuziehen, wenn wir die Wohnungen anbieten würden, weil die Stadt so attraktiv ist, weil es so viele Arbeitsplätze gibt, weil die Rentner hierher wollen wegen der medizinischen Versorgung. Die Uni wächst weiter. Also wir können den Bedarf gar nicht abfangen und deswegen halte ich von so einer Großsiedlung nichts. Die ist dann auch gleich voll und dann geht es wieder von vorne los, das Problem.
Sind Sie da einig im Gemeinderat oder ist es durchaus ab und zu mal Thema?
Es ist ab und zu mal ein Thema. Die SPD sieht es anders. Die möchte gerne eine Großsiedlung. Wir reden da so von 3.000 bis 4.000 Menschen. Dafür gibt es eine Fläche, die letzte Ebene, freie Fläche im Neckartal in Tübingen, die dafür reserviert ist. Seit den 70er Jahren übrigens, möchte die gerne bebauen und ich sage, für mich gilt Innen- vor Außenentwicklung und ein schnelleres Wachstumstempo, als wir es haben, ist eh nicht vertretbar. Die Infrastruktur kommt auch nicht mit. Deswegen ist meine These, weiterhin in Reserve halten, vielleicht für die 30er Jahre, falls mal wirklich die innerstädtischen Entwicklungspotenziale aufgebraucht sind.
Und wie sieht es aus für die Studenten hier in Tübingen, Studierenden? Finden die dann Wohnraum oder ist es wahrscheinlich genauso schlimm wie in Freiburg, oder?
Es ist genauso schlimm wie in Freiburg. Wir haben noch zusätzlich das Problem, dass unser Studentenwerk mehr als ein Jahrzehnt in Tübingen nichts gebaut hat. Da gab es eine Fusion, der Geschäftsführer war der Meinung, andere Standorte seien jetzt interessanter. Und hier wurde nichts gemacht. Die Landesregierung hat auch länger behauptet, wir hätten ja eine ausreichende Versorgung, weil wir prozentual gesehen die höchste Versorgung mit Studentenwohnheimen in Tübingen haben im Land. Aber es ist halt auch die kleinste Stadt mit einer Uni. Klar. Und deswegen nützt uns dieser Prozentwert nichts. Jetzt soll endlich wieder gebaut werden. Das wird sehr wichtig sein. Das ist übrigens auch eine der zentralen Antworten auf die Problemlage. Wir können den Markt insgesamt nicht entspannen. Wir können ihn auch nicht ändern. Wir können auch nicht die Preise drücken. Die sind halt sehr teuer im Neubau insbesondere. Und deswegen versuchen wir gezielt bestimmte Segmente zu bedienen. Also Wohnheime der Klinik 500 sind gerade in Bau für Personal. Anders wird man in diesem Einkommensbereich in Tübingen nichts mehr unterbringen können. Oder eben Studentenwohnheime für diese Zielgruppe. Wir bauen sogar als Stadt jetzt Wohnheime für eigenes Personal, vor allem für Kita-Personal. Also solche Segmentantworten sind die wir derzeit geben.
Ein Grund, weshalb ich ja hier heute bin, ist das Thema Leerstand. Ich hatte vor einigen Jahren einen Beitrag veröffentlicht in unserem Heft, wo dargestellt wurde, dass Sie tätig geworden sind, auch als OB, beim Versuch, tatsächlich Baulücken zu schließen. Und ich habe das damals beobachtet und hatte einen Rechtsanwalt beauftragt, habe gesagt, Mensch, guck doch mal an, den kannte ich, guck doch mal, wie läuft's denn da eigentlich in Tübingen, hat das jetzt Erfolg gehabt? Und der hat dann einen Beitrag bei uns in der Zeitschrift geschrieben, der war so, dass es gesagt wurde, ja, es hatte jetzt nicht so den großen Erfolg. Wie sehen Sie das heute im Nachhinein?
Also erstens ist was passiert. Wir haben innerhalb von 2-3 Jahren Bauanträge für ein Viertel dieser Grundstücke bekommen.
Mhm. Okay.
Ja, also allein es zu thematisieren, hat was bewegt. Zweitens hätte ich es wieder so gemacht und ich hätte es auch durchgezogen, wenn ich der Bundesgesetzgeber uns die Rechtsgrundlage entzogen hätte. Denn es gibt eine Novelle dieses Paragraphen des Baugesetzbuches, die dazu gedacht war, dass Baugebot zu vereinfachen,
ja,
und dann aber aufgrund einer Last-Minute-Aktion des damaligen Heimatschutzministers Horst Seehofer einen neuen Passus hinzubekommen hat, der im Wesentlichen sagt, wenn es Ehegatten, Kinder oder Enkelkinder gibt, dann entfällt das Baugebot.
Mhm.
Und damit ist es für Tübingen jedenfalls praktisch nicht nutzbar, weil so einsame Einzelgrundstückbesitzer, dass die gar keine Verwandten haben, gibt es auch in Tübingen höchst selten. Das ist zwar nur ein Erprobungsparagraph bis 2026, aber das heißt, so lange brauche ich das Ding gar nicht mehr anpacken. Mhm. Und dann habe ich es zu den Akten gelegt. Stattdessen haben wir aber an anderer Seite eine Tür aufgestoßen. Ich bin damit auch mit dem Gemeinderat gegangen. Wir haben einfach die Strategie gewechselt und haben gesagt, okay, wenn das Baugebot rechtlich nicht mehr sinnvoll funktioniert. Da war übrigens auch noch ein Problem die aktuelle Marktlage, denn früher konnte man ja sagen, ja, verkauf halt ein Grundstück, das wird immer wirtschaftlich sein, oder lass jemand anders draufbauen, wird immer wirtschaftlich sein. Das hat sich mit dieser extremen Baukostenexplosion ja geändert. Man kann nicht immer sicher sein, dass es wirtschaftlich ist, das Grundstück zu verwerten. Wäre noch ein weiterer Haken, das wird sich legen, aber war jetzt gerade auch eine Schwierigkeit. Deswegen haben wir die Strategie gewechselt und haben einen Gemeinderatsbeschluss schon vorgezogen, dass wir am 1. Januar 2025 in Tübingen die Grundsteuer C einführen werden.
Mhm.
Dann erlaubt das Landesgesetz erstmals die Grundsteuer C, also einen höheren Steuersatz für unbebaute, bebaubare Grundstücke. Und wir haben auch gesagt, dass der Steuersatz möglichst hoch angesetzt werden soll. Mein Vorschlag wird sein, ihn so anzusetzen, dass er das Doppelte des Ertrags der Grundsteuer B bringt, dass also eine Bebauung des Grundstücks sofort zur Halbierung der Steuerlast führt. Und mit dem Argument werde ich die Grundstückseigentümer dann auch anschreiben. Ihnen ist Ihre neue Steuer zu hoch. Die wird etwa 10-mal höher sein als bisher. Das kommt durch den Flächenansatz und den höheren Grundsteuersatz. Und da kann man sich dann vielleicht mal drüber ärgern. Das wäre dann auch gut.
Mhm.
Wenn Sie ihn so hoch ist, habe ich eine gute Idee. Bebauen Sie Ihr Grundstück.
Sind Sie da Vorreiter oder haben Sie da ein bisschen, haben Sie das Gefühl, dass da, oder machen andere Kommunen da auch mit
Baden-Württemberg? Ich weiß zumindest von keiner Kommune, die schon einen Beschluss hat, die Grundsteuer C einzuführen. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass Tübingen auch da wieder eine Vorreiterrolle einnimmt.
Das leitet mich jetzt zu der Frage, warum das immer so ist, das liegt wahrscheinlich an Ihnen und an Ihren Genen.
Also erstmal ist die Stadt dafür auch außerordentlich gut geeignet, weil sie groß genug ist, dass man wirklich Masse hat und auch was bewegen kann, aber noch klein genug und übersichtlich genug, dass man als Oberbürgermeister auch in der Lage ist, es zu überblicken. In Berlin würde das, glaube ich, kein Mensch hinkriegen. Viel zu bürokratisch und viel zu segmentiert. Hier gibt es sozusagen dafür gute Voraussetzungen. Und die andere Hälfte der Medaille ist sicherlich die, dass ich zu den Leuten gehöre, die den Satz geht nicht, gibt's nicht, erstmal als oberste Verwaltungsdevise betrachten, dass ich mir auch gern mal was Neues ausdenke und sage, wenn es so nicht geht, dann probieren wir es halt anders. Und dass mich wahrscheinlich so eine gewisse Unerschrockenheit auszeichnet, weil ganz häufig sind die Gründe, warum es nicht gemacht wird, eher opportunistischer Natur. Man hat Sorge vor dieser oder jener Wählergruppe. Man will sich bestimmten Diskussionen nicht aussetzen. Man fürchtet einen Verriss in der Presse oder was auch immer. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist mir alles vollkommen wurscht. Wenn ich eine Sache für richtig halte, dann ziehe ich die durch.
Das sind die väterlichen Gene wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
Aber Leerstand ist tatsächlich, das ist und bleibt auch hier in Tübingen noch ein Problem. Also das heißt, Sie haben das bewirkt, aber noch nicht ausreichend.
Jetzt haben wir ja gerade vom Leerstand von Baugrundstücken geredet.
Da
gibt es weiterhin ein Problem und da gibt es einen neuen Anlauf mit der Grundsteuer C.
Und Wohnungen?
Und bei Wohnraum wissen wir es nicht so genau. Also der offiziell registrierte Leerstand ist marginal. Das ist eine zweistellige Zahl. Jetzt gibt es natürlich da, wir haben noch keine Blockwarte eingeführt und sollen auch nicht eingeführt werden. Gibt es natürlich eine Dunkelziffer. Und Dunkelziffer sind der Natur nach nicht zu benennen. Also es wird schon noch mehr leerstehende Wohnungen geben. Was wir aber gemacht haben, als das Land dafür die Gesetzesgrundlage Mitte des letzten Jahrzehnts wiederhergestellt hat, war sehr schnell das Zweckentfremdungsverbot zu beschließen. Das hat aber in Baden-Württemberg, anders als in Bayern, keine Rückwirkung. Und deswegen haben wir leider immer noch so sehr prominente Beispiele von Wohnraum, der 10 oder 20 Jahre leer steht, große Häuser, wo die Eigentümer einfach nicht gewillt sind, was zu machen. Und da kommen wir auch nicht ran. Würde ich aber, wenn es eine Rückwirkung gäbe, wie in Bayern, auch sofort tun. Nur ich kann halt nicht über die Gesetze hinaus.
Wie war die Geschichte mit den Tiny Houses? Das hat mich, das fand ich ja spannend. Da haben Sie 2020 auch einen Vorstoß gemacht. Hatte das?
Leider nicht. Das war jetzt tatsächlich ein Fehlschlag. Also im Gegensatz zu den Baugebotsinitiativen, die ich für durchaus wirksam halte, war der Gedanke, den ich zunächst total bestechend fand, wendet doch das Baugebot ab, indem ihr bereit seid, euer Grundstück zur Not auch als eine Zwischenmieter die Stadt da eingeschaltet, für 10 Jahre verpachtet an ein Tiny House, das dann umziehen kann, wenn ihr selber euer Grundstück tatsächlich irgendwann mal benutzen wollt. Weil das ist ja immer das Argument, ich halte das Grundstück vor für irgendeine Eventualität in ferner Zukunft, die dann oft gar nicht eintritt. Und da hätte ich gedacht, Win-Win-Situation. Da hat aber tatsächlich kein einziger Baulückeneigentümer positiv reagiert. Das verstehe ich wirklich nicht so genau, was dahinter steht. Eigene Tiny-House-Baugebiete machen wir nicht, weil das nach meiner Überzeugung Platzverschwendung ist. Aber wenn ich eh ein Grundstück habe, das anders vorerst nicht genutzt wird, dann hätte es meiner Meinung nach Sinn ergeben, war aber ein Fehlschlag.
Das heißt, es war eine Empfehlung, von der Sie wussten, dass Sie sie wahrscheinlich rechtlich nicht durchsetzen können, aber man hat es halt mal versucht.
Na, das Baugebot hätte ich schon durchsetzen können.
Ja, das Baugebot schon.
Vor der Gesetzesänderung.
Ja.
Und das Baugebot abzuwenden durch ein Gebäude, in dem gewohnt wird, das aber wesentlich kleiner ist als das, was der Bebauungsplan zulässt, das wäre zumindest statthaft gewesen. Also großzügige Auslegung der Gesetze, aber kein Gesetzesverstoß.
Gegen schlechte Gesetze kann man nicht ankämpfen. Das ist wahrscheinlich das ist, für Sie ist es doch ein ganz, ganz großer Widerspruch. Ne? Also Sie würden gerne viel mehr tun, als Sie können.
Wie sehen Sie das? Ja, das stimmt, aber ich finde, der Bismarck, der hat da einen klugen Satz gesagt, mit schlechten Gesetzen und guten Beamten lässt sich immer noch passabel regieren. Okay. Mit schlechten Beamten und guten Gesetzen ist der Staat am Ende. Von daher ist da schon was dran. Es kommt drauf, wesentlich darauf an, dass in den entscheidenden Stellen die richtigen Leute sitzen. Das gilt natürlich auch für den obersten Entscheider einer Stadtverwaltung. Und ich glaube, dass Tübingen deswegen auch mehr hinkriegt, als wenn ich sagen würde, ja, der Buchstabe des Gesetzes gilt und ich hinterfrage das nicht.
Ich habe ja jetzt immer wieder mit Kommunen auch zu tun, die sagen mir hinter vorgehaltener Hand dann aber, ja, unsere Entscheidungsträger trauen sich oft nicht, irgendwas Unkonventionelles durchzusetzen, selbst wenn der OB dahinter steht, weil sie sagen, ja, der OB ist bald weg und ich werde für meine Entscheidung möglicherweise vom Nachfolger dann zur Rechenschaft gezogen und erklären sich dadurch eine gewisse Zurückhaltung in den Entscheidungen der, also wenn eine Kommune mal was wagen müsste oder Bauamtsleiter. Sehen Sie es ähnlich bei Ihnen und bräuchten die Beamten an dieser Stelle irgendwie mehr Ermessensfreiheit, Ermessensspielraum? Oder?
Ja, das bräuchten sie.
Das also
bräuchten die Frage ist eindeutig mit Ja zu beantworten, dass da oft gar kein Ermessen möglich ist, verwehrt uns den Einsatz der Vernunft. Da sagt einfach der Paragraf Stopp, obwohl man, wenn man die Situation vor Ort betrachtet, sich sehr klar dafür aussprechen kann, hier eine Ausnahme zu machen. Aber man darf halt nicht. Und da würde ich mehr Beinfreiheit unbedingt für notwendig halten. So ähnlich wie im baden-württembergischen Kita-Gesetz jetzt etabliert. Das Gesetz gilt weiter. Aber wenn die Kommune ein schlüssiges Konzept vorlegt, das dann halt auch noch genehmigt werden muss, meinetwegen, dann kann man von allen Vorschriften abweichen. Und solche Spielräume bräuchten wir vor Ort dringend. Also es gibt keine Partei, die bisher effektiv Bürokratieabbau und Freiheit für Entscheidungsträger realisiert hat, sondern alle verheddern sich da in diesem Gestrüpp aus Vorschriften, das sie dann irgendwann nicht mehr durchblicken. Vielleicht wird es jetzt anders, weil der Problemdruck so stark wächst, dass man gar nicht mehr kann. Aber die Widerstände sind so breit verankert und so vielfältig von den Fachleuten über die Betroffenen, die Schützer aller möglichen Schutzgüter, die Presse, die Medien, die Richter, also egal wo man hinguckt, es wird halt immer der deutsche Hang zur Perfektion und Sicherheit mit Maximierung von Vorschriften und Standards gleichgesetzt.
Wie ist denn das eigentlich in Tübingen mit der Arbeitsteilung bei Abwägungsentscheidungen, wenn du hast Umweltamt gegen Bauamt? Natürlich hat jeder seine Stiefel und so weiter, aber arbeiten die, würde man sagen, die arbeiten gegeneinander oder arbeiten die konstruktiv miteinander?
Kann bei uns nicht sein, weil die Naturschutzbehörde von Anfang an schon gar nicht in der Stadt integriert ist. Also da, wo wir in der Hierarchie Entscheidungen treffen können, werden solche unterschiedlichen Auffassungen schlicht in der Sitzung diskutiert und dann wird entschieden für die eine oder andere Seite. Und dafür gibt es einen Baubürgermeister und wenn die Sache ganz besonders präsent ist, den Oberbürgermeister. Und da haben wir, glaube ich, in Tübingen kein Problem.
Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt mal unabhängig, wo die Naturschutzbehörde sitzt, dass sie sich gegängelt fühlen von denen, die eben die Natur bewahren wollen, um jeden Preis.
Von den Personen, ja. Nein, aber diese um jeden Preis trifft es ja ganz gut. Diese Regelungen, die nicht der Abwägung zugänglich sind, sondern vollkommen total und absolut gelten, die sind halt tatsächlich in der Praxis ein großes Ärgernis. Immer dann, wenn das mit den Bedingungen vor Ort im Widerspruch steht. Und das trifft nicht nur für den Naturschutz zu, das trifft für den Brandschutz zu, das trifft für den Lärmschutz zu, das trifft für den Denkmalschutz zu. All diese Schutzbestimmungen sind einfach überzogen. Und wenn sie absolut gelten, oft im Widerspruch zur Wirklichkeit.
Hm. Wenn wir jetzt einfach sagen, Sie haben zwei Wünsche frei an Bundes- oder Landesgesetzgeber. Wo ist die Bürokratie für Sie am hemmendsten?
Dann würde ich mir erstens wünschen, dass es kommunale Abweichungskompetenzen gibt, dass also die Entscheider vor Ort Ermessensspielräume bekommen. Und zweitens, wenn es so eine ganz einfache Lösung braucht, weil offensichtlich sind die Komplizierten ja nicht tauglich, sonst wären die Bürokratieabbaukommissionen ja irgendwie erfolgreicher gewesen, dann würde ich die Verbindlichkeitsverweise auf externe Regularien streichen.
Oh, das müssen wir erklären.
Ja. Also ganz häufig ist so, der Gesetzgeber beschließt ein Gesetz. In dem Gesetz gibt es eine Verordnungskompetenz für das Ministerium. Das heißt, ab da sind Parlamentarier nicht mehr beteiligt. Das Ministerium erlässt Verordnungen. Die Verordnungen beziehen sich dann zum Beispiel auf DIN-Kommissionen oder irgendwelche Normungsgremien. Und die erklären das, was die gerade beschließen, dann einfach mal nebenbei für verbindlich. Das heißt, da kommt eine von niemand gewählte Kommission zusammen, die hat immer nur ihr eigenes Fachinteresse. Die will immer maximale Standards. Es geht immer nur nach oben, nie zurück.
Wobei man, das heißt immer, Verbraucherschützer werden auch dabei.
Ja, es gibt 1000 Schutzgründe, warum das ganz wichtig ist. Und das lässt sich auch immer gut hören. Aber das Ergebnis ist eine Eskalation der Standards. Und wenn man bei 99% ist, sind die Kosten für 99,1% Schutz halt nicht mehr verhältnismäßig. Das lohnt sich irgendwann nicht mehr und produziert an anderer Stelle Probleme. Und wenn man diese Verbindlichkeit durch eine Empfehlung streichen würde, dass es also nicht mehr, und das wird wahrscheinlich tausende Gesetze betreffen, nicht mehr verbindlich ist, was da irgendwo genormt wird, sondern eine Empfehlung wird, auf die man sich mit guten Gründen stützen kann, aber auch einfach sagen kann, machen wir nicht. Und jetzt wieder das konkrete Beispiel. Ich finde es überhaupt nicht einsichtig, warum die Geländer von Brücken, auf denen Radverkehr ist, jetzt so hoch gemacht werden müssen, dass man in Freiburg die Brücke sperren musste, weil das Geländer zu niedrig ist. Obwohl da meines Wissens in 50 Jahren nie ein Radfahrer abgestürzt ist und auf den Gleisen gelandet ist. Das ist nämlich einfach ein irreales Risiko. Radfahrer fahren nicht so auf Geländer drauf, dass sie dann runterstürzen. Und das ist bei unseren Flüssen auch nicht passiert. Trotzdem werden jetzt überall Geländeraufbauten auf bestehende Geländer drauf gemacht. Und wenn es ein denkmalgeschütztes Geländer ist, dann sagen die Denkmalschützer, es ist verboten, dass ihr es erhöht. Und die Verkehrsschützer sagen, ihr müsst es aber machen. Das Ergebnis ist, man sperrt die Brücken für die Radfahrer. Und das sind so die Dinge, wo einfach klar wird, es würde reichen, das zu empfehlen. Und wenn man dann vor Ort sagt, wir nehmen das Risiko in Kauf, dann ist aber auch mal gut.
Wenn Sie auf andere Kommunen schauen und Sie sehen Tübingen, vergleichbare Kommunen, was können die von Ihnen lernen und vielleicht auch umgekehrt? Also gibt es da etwas oder hängt alles am OB Palmer? Wahrscheinlich nicht.
Nein, natürlich nicht. Es gibt ja da auch regen Austausch. Also der Städtetag ist vor allem ein Gremium, wo man mit Kollegen in Kontakt ist und sehen kann, was machen die gut, was lässt sich vielleicht da als Idee klauen und es ist dann erlaubter Ideenklau, wo der andere sich vielleicht sogar freut. Was man in Tübingen, glaube ich, wirklich gut sehen kann, ist, wie man Innenentwicklung betreibt, wie man qualitätvoll neue Quartiere in Bestandsgebiete integriert, welche Instrumente dafür sinnvoll genutzt werden können, kleinteilige, parzellierte Vergabe, Baugemeinschaften, Baugruppen, sozialer Wohnungsbau. Also da haben wir Instrumente entwickelt über die letzten 3 Jahrzehnte, das ist jetzt auch nicht mein Verdienst, die sehr, sehr gut funktionieren und die qualitätvollen Städtebau hervorbringen. Und ich glaube, ja, dafür lohnen sich Reisen nach Tübingen.
Und auf der anderen Seite gibt es was Sie, wenn Sie auf so einem Städtetag sind, dass Sie sagen, Mensch, das macht Gemeinde X, das könnte ich jetzt auch mal hier für uns vielleicht adaptieren.
Immer wieder. Also
jetzt, aber jetzt nicht wahrscheinlich im Wohnungsbaubereich.
Doch, sozusagen rückblickend, ja, haben wir immer wieder Dinge übernommen. Also Ulm zum Beispiel betreibt seit Jahrzehnten eine Bodenpolitik, die dazu führt, dass Ulm der größte Besitzer von Wohnbauland mit Abstand ist. Und deswegen auch Steuerung darüber auf den Wohnungsmarkt ausüben kann. Da haben wir einen viel höheren Anteil an Wohnungen im Eigentum der Stadt. Und das machen die seit dem Krieg. Mhm. Wir haben erst 2014 den Grundsatz eingeführt, es gibt kein neues Bauland, ohne dass alle Grundstückseigentümer an die Stadt verkaufen. Und da war es gut, auf das Ulmer Beispiel verweisen zu können, dass das erfolgreich seit vielen Jahrzehnten gemacht wird. Und heute ist es gar nicht mehr strittig, wird in Tübingen so praktiziert. Oder auch im europäischen Ausland kann man auch gute Ideen mitnehmen. Wir waren in Kopenhagen, haben uns dort die Radwege angeschaut und dann war der Gemeinderat wirklich begeistert und überzeugt, dass wir diese Standards in Tübingen auch brauchen. Und 10 Jahre später kann man jetzt sagen, dass das wirklich sichtbar wird. Wir bauen jetzt gerade eine Radbrücke für 15 Millionen Euro als zentrale Achse zwischen den südlichen und den nördlichen Stadtteilen. Und die wird, glaube ich, wenn sie fertig ist, ikonisch sein. Also eine vergleichbare Radverkehrsinfrastruktur findet man in Deutschland nicht, sondern muss man nach Kopenhagen reisen. Und vielleicht kommen manche Reisegruppen dann künftig auch nach Tübingen. Unsere Fahrradtiefgarage am Bahnhof für 1100 Fahrräder ist, glaube ich, auch echt eine Dimension, die man so in Städten dieser Größe bisher nicht kannte. Und da ist oft so, dass man erstmal woanders guckt, wenn es in der Praxis schon ein Beispiel gibt, wie es funktioniert.
Allerletzte Frage. Wir geben Ihnen eine Limo aus, weil unser Podcast heißt ja Limo. Und wenn Sie mal die Augen schließen und überlegen, mit wem würden Sie diese Limo trinken? Es muss keiner aus der Immobilienbranche sein, kann auch schon tot sein. Haben Sie eine Idee?
Mit jemandem eine Limo trinken, der mit unserem Thema was zu tun hat.
Ja, oder?
Dann würde ich mal den Le Corbusier aus dem Grab holen.
Toll. Haben wir hier in Tübingen Le Corbusier gebaut?
Nein, aber die Weißenhof-Siedlung in Stuttgart ist ja berühmt.
Ja, ja.
Und wenn ich auch nicht alles, was nachfolgende Architekten als Schuhkartonlösung entwickelt haben, für vorbildlich halte, dann finde ich schon das, was auf Le Corbusier aufgebaut hat, das einfache, schlichte, pragmatische, zu unserem Thema gut passend.
Wunderbar. Herr Palmer, ich danke Ihnen sehr für die Zeit und freue mich, vielleicht gibt es ja nächstes Mal.
Sehr gern. Alles Gute für die Limo.
Danke. Ciao. Ja, liebe Limo-Fans, es entbehrt nicht einer gewissen Faszination zu sehen, wie beharrlich Boris Palmer an bestimmten auch immobilienwirtschaftlichen Zielen festhält. Das mag man als starrköpfig kritisieren. Ich finde das ziemlich bemerkenswert, weil es konsequent ist und sich am Gemeinwohl orientieren will. Wir werden die Entwicklung gerade auch ab dem Jahr 2025, wenn es dann die Grundsteuer C in Tübingen geben wird, weiter für Sie verfolgen. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. immer montags. Mit einem ganz herzlichen Dank an die Technik, Severin Gauthier und Nico Usbeck. Bleibt uns gewogen, Ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.